Herzlich willkommen zum Party Possible Podcast Wochenrückblick mit deiner Gastgeberin Nadine Dorau.
Und dieses Mal an einem Dienstag anstelle des vorhergegangenen Sonntages. Und warum das so ist, ja, wie soll ich das erklären? Es ist unglaublich im Januar, dass so viel zu tun ist, dass das Arbeitsaufkommen so sehr hoch ist, dass mir keine Zeit blieb, auch nicht nur ein bisschen, eben genau diesen Podcast für Sonntag fertigzustellen. Und das ist sehr ungewöhnlich. Gerade im Januar, gerade in den ersten Wochen, passiert nämlich eigentlich gar nichts. Wir arbeiten also wirklich im Dezember stark durch und haben neben Weihnachten, also den ganzen Weihnachtsfeiern, die natürlich schon so Ende November beginnen, aber auch die unterschiedlichen Karnevalsveranstaltungen, die wir im Eventsektor natürlich auch betreuen. Und dazu kommen dann eben die unterschiedlichen Gesellschaften bei Koch-Events und natürlich auch die ganzen Familienfeiern, die geplant sein wollen. Und was natürlich noch hinzukommt, das darf man gar nicht vergessen, so Ende des Jahres sollen nochmal alle Seminare so schnell durchgezogen werden. Das heißt, wir machen auch eine große Seminarbetreuung und Achtung, die Boot wird ja schon im Dezember aufgebaut. Also November, Dezember ist bei uns immer echt Highlife und das mündet dann natürlich gerade in den Weihnachtsfeierlich-Zeiten, wo wir an all diesen drei Tagen frisch catern und auch an Silvester wieder. Und das ist dann so der Peak erreicht. Anders war es dieses Jahr so, dass sogar zwischen den Tagen richtig viel war. Dass am 29.12. an einem Sonntag so zwischen den Weihnachts- und den Silvesterfeierlichkeiten auch nochmal ein großes, das war nicht nur ein Catering, das war eine komplette Betreuung eines großen Events stattgefunden hat, mit Servicepersonal, mit Getränken, mit literweise Moët und kiloweise Kaviar. Und hier haben wir so eine ganz Außergewöhnlichkeit, was es sonst nicht gibt. Denn ich habe mal nachgeschaut, der letzte freie Tag, den wir hatten, das war tatsächlich der 13. Dezember und das war tatsächlich nur, dass ich da frei hatte, weil ich operiert worden bin. Und so hat sich das bis heute, heute ist der 14. Januar, durchgezogen, sodass wir wirklich jeden einzelnen Tag gearbeitet haben. Sicherlich nicht jeden Tag 15, 16 Stunden, was manchmal auch echt 20 Stunden war, so in der High-Life-Zeit um die Weihnachtstage und um Silvester drumherum und natürlich dann auch am 29.12. mit diesem großartigen Event, sondern dann waren es auch mal nur 3 oder 4 Stündchen, ja. Aber komplett seit dem 12. hatten wir keinen freien Tag. Und das hat sich, das ist ungewöhnlich. Das ist für den Januar im Besonderen richtig ungewöhnlich. Und auch so, dass zwischen den Tagen sowas Großes nochmal gefeiert wird, Hausanweihung und Geburtstag zusammen und auch noch viele kleine Buffets zwischen den Tagen gemacht wurden und Events ausgestattet wurden, Seminarbetreuungen gemacht wurden, sogar eine Backstage-Betreuung noch stattgefunden hat. Das ist nicht normal. Ich freue mich, wir freuen uns sehr darüber. Anders ist es aber generell schon so, dass man sagen kann, im Januar ist nichts, alle haben genügend gegessen, alle haben genügend gefeiert, alle Versicherungen werden fällig und es ist dann so nicht der Zeitpunkt im Januar, wo jetzt so eine High-Life-Stimmung ist. Und ich würde sogar noch sagen, seit dieses Veganuary und Dry January ist, wird sogar noch weniger gefeiert, ja. Dieses Jahr ist es auf jeden Fall anders. Dieses Jahr war richtig gut, in der allerersten Januarwoche bereit zu tun und auch in der zweiten. Und jetzt befinden wir uns ja schon Anfang der dritten Januarwoche. Und entsprechend ist das Jahr schon wieder 2 Wochen alt. Unglaublich. Bevor ich mich jetzt hier weiter privat festquatsche, denn da könnte ich noch so sehr viel erzählen, reden wir doch jetzt einmal über die Geschehnisse in der Welt, die auch für die ersten 2 Januarwochen schon explosiv waren, finde ich. Egal, ob es das Gespräch mit Elon Musk und Alice Weidel war oder ob es die geleakte Liste der Polizei war über die Täter aus der Silvesternacht und die dazugehörigen Namen. Oder natürlich, was jetzt auch gerade so rausgekommen ist, wo ich denke, das Ex ist ja schon immer. Warum kommt das so in den ersten 2 Januarwochen des Jahres 2025 wird auch das geleakt. Und ich weiß noch, also, dass es eine griechische Insel gibt, wo keine Frauen erlaubt sind, noch nicht mal weibliche Tiere außer Katzen. Also, wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen bei dem Thema an, was dir auf jeden Fall ein Lächeln auf die Lippen zaubern wird, nämlich mit dieser griechischen Insel. Auf dieser griechischen Insel wohnen Mönche und diese sind orthodox. Nun dürfen auf diese Insel keine Frauen, sogar Boote, Schiffe, wenn da weibliche Passagiere oder überhaupt Frauen drauf sind, egal ob diese Besatzungsmitglieder sind oder ob die zu den Gästen gehören, müssen mindestens 500 Meter Abstand zu dieser Insel halten. Auch dürfen keine weiblichen Tiere außer Katzen die Insel betreten. Und es dürfen nur, Achtung, und das fand ich auch sehr zum Schmunzeln, nur 10 Männer, nicht orthodoxen Glaubens, Entschuldigung, zeitgleich auf diese Insel. Und das, ich finde, ich weiß so, ich denke so, was soll da passieren? Die sind halt in ihrem Kloster, okay, aus religiösen Gründen, aber wenn da jetzt eine Frau die Insel betritt, wird das doch bestimmt nicht sofort unheilig oder ist das einfach nur um die Männer vor ja, einer bestimmten Gier der Frau gegenüber zu schützen oder eine Lust zu empfinden, dass man das komplett, so wie wenn man keine Schokolade zu Hause hat, kannst du auch keine essen, denke ich, weißt du? Funktioniert bei mir nicht, kaufe ich trotzdem. Aber weißt du, so kann ich mir das vorstellen, dass diese Religion oder dass halt diese Bestimmungen noch immer so sind, okay, falls die Versuchung gar nicht da ist, kann man ja auch gar nicht in Versuchung kommen und kann dieser auch nicht erliegen und darum sind hier keine Frauen erlaubt. Ich finde das ein bisschen crazy, dass auch keine weiblichen Tiere erlaubt sind. Also muss es ja schon irgendwas mit dem religiösen Verhalten und einem, wie kann ich das sagen, vielleicht Entweihen der Insel zu tun haben. Ich fand das jedenfalls mächtig crazy, als ich das gehört habe. Jetzt auch in den ersten 2 Januarwochen, in der letzten Woche tatsächlich. Bevor wir jetzt in die Politik gehen, möchte ich gerne noch in den Sport gehen. Denn hier wurde tatsächlich heute am 14. ganz, ganz frisch bestimmt, die Polizei bei Einsätzen, bei sportlichen Einsätzen, die per se schon mal mehr Sicherheitsrisiko bringen, dass sie diese Einsätze dem jeweiligen Veranstalter in Rechnung stellen können. Tatsächlich handelt es sich hier um ein Paradebeispiel und um einen ersten Fall, der verhandelt wurde, Achtung, bereits seit 2015. Denn hier hat die Polizei dem jeweiligen Veranstalter, nicht der DFL, ein Einsatz von Werder Bremen gegen Hamburg in Höhe von fast 500.000 Euro in Rechnung gestellt. Und seitdem wird über dieses Urteil und in diesem einzigen Verfahren dann natürlich gesprochen. Es kam jetzt heute zu dem Urteil, die Polizei hat Recht bekommen und in diesem Fall ist es dann natürlich jetzt ein Präzedenzfall geworden, an den sich viele, viele andere Bundesländer auch halten können und sagen können, okay, also hier ist der Polizeieinsatz bei den Fußballspielen einfach so viel zu hoch, dass wir das den Veranstaltern in Rechnung stellen werden. Bei Hürden oder beziehungsweise Anforderungen allerdings gibt es dann doch noch für die Polizei, dass sie die Rechnung stellen können. Es muss nämlich ein gewinnorientiertes Spiel sein und es müssen mehr als 5.000 Zuschauer anwesend sein, damit die Polizei ihren Einsatz dann eben auch in Rechnung stellen kann. Und von diesen Ausschreitungen können wir auch direkt einmal weitergehen zu den Ausschreitungen, die es in Berlin gab, in der Silvesternacht. Ja, die Medien berichten ja jetzt über toxische Männlichkeit, über ein Verhalten von Männern, von ausländischen Männern, die auch versuchen, mit ihrem Verhalten eine Nicht-Integration herbeizuführen und auch ganz klar zu vertreten und entsprechend auch handeln. Und ja, da kam es ja dann tatsächlich auch nur durch die geleakten Beweise der Polizei zu den öffentlichen Namensverkundungen, während also die ganze Welt oder Deutschland zumindest im Glauben gelassen wurde, es handelt sich um deutsche Staatsbürger. Das Problem ist dann natürlich, wenn dann diese Polizeilisten mit 1500, ich glaube 1450, um genau zu sein, also knapp 1500 Straftaten in einer einzigen Nacht verübt wurden, wo dann gesagt wird, das waren alles deutsche Bürger oder zum größten Teil deutsche Bürger, und dann werden diese Listen veröffentlicht und man sieht, es wurde gelogen. Das ist halt echt eine Katastrophe, dass die Menschen so an der Nase herumgeführt wurden, dass du niemanden mehr glauben kannst, sogar den Obrigkeiten nicht, ja, dass du zuhörst, dass du deine Meinung aufgrund von Falschinformationen bildest und dass dann tatsächlich aber diese Listen mit den Namen, die eben nicht Adrian, sondern vielleicht Abdullah sind, geleakt werden. Und du denkst dir, ey, du kannst doch niemandem mehr vertrauen. Und das ist die große Problematik. Wenn wir hier reingehen, dass wir Politik, Polizei, dass wir den Obrigkeiten, die unser Land führen, die Vorbild sein müssen, dass du denen nicht trauen kannst, dass da Unwahrheiten verbreitet werden, aus welchem Grund auch immer, ja, dann haben wir ein Problem. Und ich weiß nicht, ob das Problem ist oder ob das größere Problem ist, dass du dich unsicher fühlst, ob einer hohen Gewaltrate oder ob du dich unsicher fühlst, weil du die ganze Zeit belogen wirst und nichts mehr wahr ist. Dass du keiner einzigen Aussage, die uns vermittelt wird, von den wichtigen Positionen unseres Landes trauen kannst. Und dann haben wir natürlich Anarchie, weil du hast keine Möglichkeit, einen Fakt oder deine eigene Meinung zu bilden auf diesem Loddergerüst, was hier gerade auf Sand gebaut wird. Und so morsch wie dieses Gerüst aufgrund von Nässe ist und so lodderig und locker und nicht beständig, so fühlt sich für mich im Moment die ganze Zeit an. So fühlt sich für mich die Gesellschaft an. Wir leben gerade in einem Momentum, was unfassbar von den Unsicherheiten geprägt ist, was natürlich damit zu tun hat, dass du niemandem mehr glauben kannst. Ja? Wenn dir jemand sagt, pass auf, so und so ist es, dann weißt du, woran du bist. Auch wenn es weh tut und auch wenn es wirklich schlimm ist. Aber wenn du keine Informationen hast, wenn du immer in der Luft hängst, ich nehme da sehr, sehr gerne mal das Beispiel mit Natascha Kampusch, die ja Jahre von ihren Eltern getrennt war und eingesperrt war. Oder das Beispiel von der kleinen Madeline, die bis heute nicht gefunden ist. Ich glaube, ein Ende mit Schrecken ist für jeden besser zu verarbeiten als die Ungewissheit. Und im Moment werden wir andauernd in der Ungewissheit gelassen. Ja, also die Natascha Kampusch, Gott sei Dank, ist ja nach, ich weiß nicht, sind es Jahrzehnte gewesen, wieder aufgetaucht. Aber in dieser Zeit haben die Eltern ja in der Luft gehangen. Es wurde nie eine Leiche gefunden, man wusste nie, was ist mit dem Kind. Und irgendwann in dieser Zeit ist dieses Trauma dann gelöst worden, dadurch, dass sie wiedergekommen ist. Die Menschen haben jetzt sicherlich andere Traumata und was da alles passiert ist, wie furchtbar das ist. Aber es gab dazu ein Ende und sogar ein positives. Manchmal ist es auch, dass ein ganz furchtbares Ende passiert, aber es ist dann ein Ende. Du kannst Abschied nehmen. Du kannst vielleicht bis zu einem gewissen Punkt abschließen, aber du hast nicht diese Ungewissheit. Das, was gerade die Eltern von Madeline seit Jahren schon empfinden, die nicht wissen, wo ist ihr Kind? Was passiert da gerade? Ist es verschleppt? Ist es nie eine Leiche gefunden worden? Diese Ungewissheit, niemals abschließen zu können, empfinde ich als noch viel schlimmer als den Tod. Oder den sicheren Tod, also dass du dann Bescheid weißt, was ist. Und so empfinde ich es eben auch mit den Medien. Ich empfinde diese Unsicherheit, dass du keine Fakten hast, dass du keine Informationen hast, worauf du dir eine vernünftige, eigene, faktenbasierte Meinung bilden kannst, finde ich viel schlimmer, als wenn mit offenen Karten gespielt werden würde. Als wenn wir alle einfach die gleichen Informationen haben, über die wir reden können und sich dadurch dann unsere Meinung, unser Weltbild, unser Selbstbild schärfen kann. Denn jetzt gerade ist all das auf Lügengeschichten basierend und das fühlen wir. Das ist ganz furchtbar. Das fühlen wir, dass hier Lügengeschichten, dass keine Fakten genannt werden, dass Vertuschungen passieren und das von den höchsten Menschen vor Obrigkeiten, vor denen wir Respekt und Anstand und ja, Schutz erwarten würden. Ja? Und entsprechend finde ich, ist das ein ganz, ganz wichtiges, großes Thema, was angesprochen werden muss. Ich bin froh, dass diese Liste geleakt wurde, damit man mal wieder in die Wirklichkeit und in die Wahrheit kommt. Damit man weiß, wo dran sind wir, was ist hier wirklich Fakt. Und damit meine ich gar nicht so sehr die Situation, die aktuelle, wer das an Silvester in der Nacht in Berlin alles war, wo 4000 Beamte für unsere Sicherheit gesorgt haben, sondern ich meine, an welchem Lügen seidenen Faden hängt hier gerade eine ganze Nation. Kommen wir natürlich schon zu dem, ich denke, größten diskutierten Thema aus der letzten Woche, was ja auch wahnsinnig schnell dann ging, von der ersten Idee bis hin zu der Verwirklichung, nämlich dem Gespräch zwischen Elon Musk und Alice Weidel auf X und ja, auf der Plattform und das damit verbundene Raunen durch die beiden Nationen. Angesprochen wurde Energie, es wurde Bildung angesprochen, Bürokratie natürlich und Migration. Und das waren so diese vier Hauptthemen, die beide in einem ja schon persönlichen Gespräch miteinander ausgetauscht haben. Und ich empfand das Gespräch als echt enttäuschend. Ich fand, es war schlecht recherchiert. Es war alles, was wir eh schon wussten. Ich fand, beide konnten da jetzt nicht groß glänzen. Sicherlich war es ein sehr intimes Gespräch, was man so auch nicht zu hören bekommt, was jedoch nichts Neues hervorgebracht hat. Und ich denke, durch dieses Gespräch hätten beide mal tiefere Ansichten zeigen können. Es hätten mehr in die Fakten reingehen können. Also sorry, da gucke ich mir Saschka an auf YouTube. Und die recherchiert besser, weißt du? Egal in welche Richtung. Und das, ich finde, das hätte man wesentlich besser nutzen können. Das hätte man mit Fakten spicken können und mit Anekdoten auch spicken können. Was, warum, wieso, weshalb so war. Aber diese Aussagen, die getroffen wurden, ja, das wissen wir alle. Also wir wissen, dass für unsere Energiepolitik und für den Geldbeutel des kleinen Mannes die Abschaltung der Kernkraftwerke sicherlich nicht förderlich war. Check, Haken dran, wissen wir. Also da wäre eine tiefe Analyse gut gewesen, was, wieso, weshalb anders gemacht hätte werden müssen oder nun anders gemacht werden können. Also warum reden wir denn darüber, was wir alle sowieso schon wissen? Wo sind denn dann die Lösungsvorschläge? Wo ist denn dann ein, in dem Moment, wo wir die Kernkraftwerke wieder anschließen, haben wir 20.000 Bäume gleichzeitig zu pflanzen, um das umweltmäßig irgendwie wieder aufzubauen, was wir in der Luft verschmutzen. Oder ey, keine Ahnung, ja, dafür sind das einfach die Politiker, die eben diese Lösung bringen sollen. Oder dann halt auch den Vergleich zu sagen, gut, wir haben hier Kernkraftwerk, die modernsten der Welt stehen, schalten diese ab und über die Grenze werden dann viele neue wieder aufgemacht. Bringt das für unseren ganzen Kosmos, für das Wir, wofür wir ja alle stehen, für eine Weltpolitik vielleicht, bringt das dann tatsächlich so viel, wenn nur wir in Deutschland, also das ist ja dann schon umgekehrte Logik, denn in dem Moment, wo alle sagen, na eine Weltpolitik, wir sind alle gleich, ja, hä? Wieso schaltet man dann in Deutschland die Kernkraftwerke ab und nebenan werden viel ältere, viel schlechtere neu gefördert und befördert? Also das ist doch Irrsinn, oder diese Strecken, die dann die Energie von weit her bis zu uns nehmen muss, damit wir es geheizt und beheizt haben. Also da wäre echt so eine Analyse mal schön gewesen. Saschka hätte das gemacht. Und darauf hätte ich mich gefreut. Eine Analyse, eine Gegenüberstellung, klare, tiefe Fakten. Wenn wir Kernkraftwerke haben, haben wir das und das an Umweltverschmutzung, kostet uns das und das und das. Und hier liegen die Vorteile und hier liegen die Nachteile. Entgegengesetzt haben wir hier Pro und Contra. Wenn wir diese abschalten und wenn wir über Windkrafträder sprechen, Wie viele tote Vögel gibt es da? Wie weit müssen diese in den Boden geackert werden? Was passiert da an Zerstörung und Verstörung? Und was könnten wir dagegen tun, um? So, und das habe ich mir von dem Gespräch erwünscht, und zwar in jedem einzelnen Punkt. Dass die Bildung eine Katastrophe ist, wusste ich auch vorher. Dass hier Sachen gelehrt werden, die längst überholt sind, aufgrund der aktuellen Anforderungen, das wissen wir auch alle. Aber wo ist hier die Lösung? Ist die Lösung, wir fördern so Schulen mehr wie die Waldorfschule oder aber vielleicht wie die Maria Montessori-Schule, die von jeher schon andere Ansätze gelebt haben auch, aber sich natürlich trotzdem an den Lehrplan halten müssen. Denn das, was sie nachher im Abitur abliefern müssen, ist ja wiederum gleich mit allen anderen. Und entsprechend wäre hier dann natürlich auch ein Lösungsvorschlag da gewesen, wenn wir über die Bildung sprechen und nicht das einfach nur herunterreden. Und das regt mich wahnsinnig auf. Warum nutzt man ein solches Gespräch denn nicht dafür über den Ist-Zustand, der, und das wissen wir alle, da brauchen wir keinen Elon Musk und keine Alice Weidel für, und sagen, wie katastrophal der ist. Wir brauchen dann eine Information mit Lösungen, mit klaren Fakten, mit den Informationen, Gegenüberstellung von den nordischen Ländern. Da gibt es zuerst ganz wenige Kinder in der Klasse und nachher gibt es ganz, ganz viele, weil dann haben die bereits gelernt zu lernen, selbstständig zu lernen. Und das kann man so und so umsetzen. Oder aber die Information, wir möchten gerne dieses Schulfach auf jeden Fall schon mal integrieren als AfD. Denn dafür war doch dieses ganze Gespräch da. Und dann verstehe ich nicht, dass man auf die Ist-Situation geht, anstelle lösungsorientiert. Das ist ja genauso, als wenn wir sagen, oh, womit kann ich das jetzt vergleichen? Es fallen ganz viele Sachen ein. Das ist so, als wenn ich sagen würde, so machst du das aber nicht. Das macht man aber nicht. So bitte nicht. Was du da gerade machst, ist aber falsch. So, und die ganze Zeit darüber herrede. Aber dir nicht einmal sage, wie du, Messer und Gabel richtig hältst, wie du vielleicht eleganter in deinen Schuhen laufen kannst, sondern einfach nur sage, du läufst wie ein Trampeltier. Ja, weiß ich gerade selber, weiß nicht, wie es besser geht. Und jetzt, weißt du, oder in Catering, wenn wir es mit Catering und Partyservice vergleichen, als wenn ich da sehe, oh, ja, der Moët ist nicht geliefert worden. Ist ja ein Ding, dass der Moët nicht geliefert worden ist. Ja, jetzt stehen wir da ohne Moët. Ja, was ist denn dann die Lösung? Dann ist doch nicht, wir stehen jetzt hier ohne Moët, sondern dann ist die Lösung, ich fahre dann mal los und hole Moët in der von mir aus Metro oder sonst wo. Oder ich rufe an, ob der geliefert wird. Und das passiert ja andauernd. Und da denke ich mir jetzt tatsächlich, wo ist denn diese Lösungsorientiertheit hin? Warum nutzt man denn ein Gespräch dafür, um darüber zu sprechen, wie schlecht alles ist? Das wissen wir doch. Warum sagt man denn dann nicht so, wir planen das und das und das und das. Die Kernkraftwerke kosten uns minus 50 Jahre Weltgeschichte. Die Windräder kosten uns nur minus 20 Jahre Weltgeschichte. Wie kriegen wir die 30 Jahre Weltgeschichte aufgearbeitet? Oder, die Belastung in der Luft. Weißt du, das sind doch dann Fakten, über die wir reden können. Und wo du dann weißt, die ziehen einfach nicht über irgendwas her. Boah, hat mich das aufgeregt, ne? Mache ich meinen TikTok-Kanal professioneller. Ja, und das ist traurig. Das finde ich, oh ja, findest du auch, ne? So, habt ihr gehört? Bell sieht das ganz genauso. Finde ich traurig für einen Visionär, und da kannst du über Elon Musk denken, was du willst. Visionen hat er, was er geschaffen hat, das schon alleine pro Umwelt, dass die Raketen mehrmals benutzt werden könnten und können, und er das auch macht, ja? Das ist Visionärdenken, das ist Genialität. Eine Alice Weidel mehr Standing hat als viele der jetzigen Politiker. Da brauchen wir auch nicht drüber reden, egal ob die in der AfD ist oder nicht. Das ist der Fakt, was wir im Gegensatz zu den Nancy Fasers dieser Welt sehen. So, und es ist auch nicht darum, ob du Elon Musk oder Alice Weidel gut findest, ob du die Politik dahinterstehend gut findest. Da geht es darum, was der Fakt ist. Und das ist nun mal einfach der Fakt. Genauso ist der Fakt, dass dieses Gespräch eine Katastrophe war. Was die nächsten Jahre überhaupt bringen, also wie es weitergeht, das zeigt es dann sowieso die jeweilige Politik, egal wer drankommt, in der jeweiligen Amtszeit. Also egal, was uns versprochen wird, da warten wir mal ab, ne? Das haben wir ja, also diese Versprechungen, die ja in den Wahlprogrammen geleistet werden. Da bin ich ja mal gespannt, inwieweit das dann auch eingehalten wird und dann vielleicht auch das eine oder andere in der Rückschau vergessen wird oder eben nicht mehr bearbeitet wird oder was auch immer. Der Wahlspruch, das ist jetzt auch gerade aktuell geleakt worden, ist ja nicht geleakt worden, das ist veröffentlicht worden, von Alice Weidel, Alice für Deutschland anstelle von Alles für Deutschland. Das soll wohl so die als Gedankenhack sein. Und dann habe ich noch was, oh, das habe ich jetzt vergessen, warte, lass ich einen Moment drüber nachdenken. Ach ja, oh, ganz wichtig, das ist ja auch ein ganz spannendes Thema, das machen wir jetzt, aber da machen wir auch echt Schluss. Dass Trump Grönland kaufen möchte. Das ist ja auch ganz schön spannend, ne? Und also das hast du bestimmt gehört, ne? Dass er der Meinung ist, ja, Grönland ist ja geografisch gelegen zu Amerika anteilig. Das hat er wohl 2019 schon mal angesprochen. Und Dänemark, Grönland gehört zu Dänemark, ist aber schon auch selbst auf sich stark aufgebaut und wirtschaftet auch für sich alleine. Und trotzdem zugehörig, politisch zugehörig ist es eben zu Dänemark. Und Grönland als auch Dänemark lehnen das ab. Dieses, und das ist ja wieder, das kommt wieder nicht raus. Das kommt nur raus, wenn du so einen Adelsliebhaber wie mich jetzt hast, der dir das erzählt, was dann Dänemark gemacht hat. Die haben ihr Wappen verändert. Die haben ihr Wappen dementsprechend jetzt gerade aktualisiert, dass der Eisbär, welcher für Grönland steht, in dem Wappen größer ist. Boah, finde ich großartig. Was für eine coole Aussage, weißt du? Stark präsent und eben doch sehr anmutig und stark in seiner Aussagekraft. Ach, herrlich. Ja, ich bin gespannt. Du hast gehört, es gibt viele neue Themen. Es wird ein unglaublich spannendes Jahr 2025. Ich wünsche dir eine ganz wunderbare Woche und freue mich auf die nächste Woche. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt kommenden Sonntag wieder, mich zu melden. Heute am Dienstag, ja, da ist ja schon die Woche schon angebrochen und fast schon wieder um. So fühlt es sich gerade an. Aber wer weiß, was uns erwartet. Also bis nächste Woche. Ciao.